Ja, dann beginnen wir heute eine neue Predigtreihe. Und zwar geht es heute ums Lukas-Evangelium. Eigentlich wäre heute ja die Predigt dran über die Jahreslosung. Aber da hat es eine Verschiebung gegeben. Wir haben da was übersehen bei der Planung, sodass wir das jetzt vorziehen müssen. Die Predigt, die eigentlich nächste Woche der Schorsch halten würde, halte ich heute. Und die Jahreslosung wird dann irgendwann anders vielleicht noch kommen. Wir sind noch nicht ganz sicher, müssen sehen, wo wir es unterbringen, ob das noch was wird oder nicht. Aber auf jeden Fall geht es heute mit Lukas 1, 1 bis 25 los. Vielleicht hat sich der ein oder andere von euch gefragt, als ihr so die Gemeindenachrichten angeschaut habt, ob die Predigtthemen von Dezember in den Januar gerutscht sind, weil es da zum Beispiel am 17. geht es um die Ankündigung der Geburt Jesu, oder am 31. Januar um die Geburt Jesu selbst. Eigentlich ganz typische Advents- oder Weihnachtsthemen. Aber es war kein Versehen und es ist ja nicht irgendwie das aus Versehen passiert, sondern es war Absicht, weil wir wirklich das Lukas-Evangelium von vorne nach hinten durchpredigen möchten. Und da gehören eben auch diese Berichte über Jesu Geburt und die Ankündigung der Geburt dazu. Und mich hatte das Vorrecht, mich darauf vorzubereiten, auf diese erste Predigt im Lukas-Evangelium. Und ich bin richtig froh geworden, wieder über Gottes Wort und ganz besonders eben über das Lukas-Evangelium, weil uns dort einiges berichtet wird, was wir in den anderen Evangelien gar nicht finden. Also was die gar nicht berichten, Markus oder Matthäus oder Johannes. Zum Beispiel heute geht es um die Ankündigung der Geburt von Johannes des Täufers. Und das finden wir auch in keinem anderen Evangelium. Und auch die genauen Umstände der Geburt Jesu, also die Weihnachtsgeschichte, finden wir auch bloß im Lukas-Evangelium. Auch die Geschichte von den Emmaus-Jüngern, wie sie später nach der Kreuzigung von Jesus nach Emmaus gehen, dann wieder zurück nach Jerusalem, auch das finden wir nur im Lukas-Evangelium. Die Auferweckung des Jünglings von Nain auch nur im Lukas-Evangelium oder die ganz bekannten Gleichnisse der barmherzige Samariter oder auch von dem reichen Narren, vom verlorenen Sohn, finden wir alle nur im Lukas-Evangelium. Also es lohnt sich immer, die Bibel zu lesen, es lohnt sich auch ganz besonders, das Lukas-Evangelium zu lesen und auch darüber zu predigen. Deswegen haben wir uns das auch vorgenommen. Und ich bin gespannt, was uns Gott in dieser Zeit alles so zu sagen hat im und aus dem Lukas-Evangelium. Und jetzt kommen wir auch zum heutigen Text, Lukas 1, die Verse 1 bis 25. Ich lese sie mal vor. Lukas 1, 1 bis 25. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so scheint es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Und sie hatten kein Kind, weil Elisabeth unfruchtbar war, und beide waren in fortgeschrittenem Alter. Es geschah aber, als er seinen Priesterdienst vor Gott verrichtete, zur Zeit, als seine Abteilung an die Reihe kam, da traf ihn nach dem Brauch des Priestertums das Los, dass er in den Tempel des Herrn gehen und räuchern sollte. Und die ganze Menge des Volkes betete draußen zur Stunde des Räucherns. Da erschien ihm ein Engel des Herrn, der stand zur Rechten des Räucheraltars. Und Zacharias erschrak, als er ihn sah, und Furcht überfiel ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit Heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin ein alter Mann und meine Frau ist in fortgeschrittenem Alter. Und der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir diese frohe Botschaft zu bringen. Und siehe, du wirst stumm sein und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen wird, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias, und sie verwunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht zu ihnen reden, und sie merkten, dass er im Tempel eine Erscheinung gesehen hatte. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es geschah, als die Tage seines Dienstes vollendet waren, ging er heim in sein Haus. Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger, und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Ich möchte noch mal kurz beten, bitte bleib dazu sitzen. Herr Jesus, wir danken dir, dass wir dein Wort haben und dass dein Wort wirklich lebendig ist. Herr, ich bitte dich, dass du mir jetzt auch hilfst, dein Wort richtig weiterzugeben, dass ich deiner Botschaft nicht im Weg stehe. Herr, tu meine Lippen auf, damit mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Die Predigt heißt: Gott redet wieder, und sie hat 3 Punkte. Erstens, Gottes Wort ist zuverlässig, vertraue ihm. Dann zweitens, Gottes Wort spricht in unser Leben, lass es zu dir reden. Drittens, Gottes Wort verändert unser Leben, lass Veränderung zu. 1. Punkt, Gottes Wort ist zuverlässig, vertraue ihm. Und ich lese nochmal die Verse 1 bis 5 aus unserem Text. Nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen, die unter uns völlig erwiesen sind, wie sie uns diejenigen überliefert haben, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes gewesen sind, so schien es auch mir gut, der ich allem von Anfang an genau nachgegangen bin, es dir der Reihe nach zu beschreiben, vortrefflichster Theophilus, damit du die Gewissheit der Dinge erkennst, in denen du unterrichtet worden bist. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons, und ihr Name war Elisabeth. Dieser ganze Abschnitt ist voll von Worten, die klar machen, dass es alles wirklich zugetragen hat. Es ist im Vers 1 ein Bericht über Tatsachen, die völlig erwiesen sind. Also sind keine Legenden, die sich die Jünger nach dem Tod Jesu irgendwie ausgedacht haben, sondern es sind völlig erwiesene Tatsachen. Lukas hat dieses Evangelium ungefähr 60 nach Christus geschrieben, also nach Christi Geburt, sind circa 30 Jahre nach dem Tod von Jesus. Lukas selber wird in diesem Evangelium gar nicht als Verfasser genannt, aber die ganze Urgemeinde und auch die christliche Überlieferung, die schreibt in die Verfasserschaft ganz eindeutig zu. Und Lukas hat nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Und zwar um diesem Theophilus, der sowohl hier genannt wird in Lukas 1 wie auch Apostelgeschichte 1, ihm ist es gewidmet, um ihn zu unterrichten in den Dingen, wo er schon unterrichtet wurde, dass er eine schriftliche Grundlage für seinen Glauben hat. Und durch diese Widmung wurde der Theophilus sozusagen auch zum Patron dieses Buches, also der sich um dieses Buch zu kümmern hat. Damals waren Bücher noch deutlich wertvoller als heute. Und er war dann damit auch verantwortlich für diese beiden Bücher, Lukas Evangelium und Apostelgeschichte, damit die auch weiter verbreitet werden, damit die nicht nur bei ihm im Regal stehen und verstauben, sondern auch weitergegeben werden, dass auch andere über diese Gewissheit unterrichtet werden. Und können dem Herrn dafür danken, dass der Theophilus es offensichtlich ernst genommen hat, diese Aufgabe, und wir heute noch Lukas-Evangelium und Apostelgeschichte lesen können. In der Apostelgeschichte, da merkt man immer wieder, wenn ihr es schon mal gelesen habt, dass manchmal diese Form der Sprache sich ändert. Also manchmal ist es in der Wir-Form geschrieben, manchmal heißt es Sie. Und gerade diese Abschnitte, die in der Wir-Form geschrieben sind, die weisen darauf hin, dass Lukas damit dabei war, in diesen Abschnitten, wo es in der Wir-Form geschrieben ist. Lukas war ein Begleiter von Paulus auf seinen Missionsreisen. Und durch den Paulus hatte er natürlich dann auch Zugang zu diesen ganzen Augenzeugen, von denen er hier auch schreibt in diesen ersten 5 Versen. Weil der Paulus natürlich sich auch mit den anderen Aposteln getroffen hat, und wenn der Lukas dabei war, dann hatte er auch Möglichkeit, sich mit den Leuten zu unterhalten, die wirklich mit Jesus unterwegs waren. Die wussten, wie es das zugetragen hat. Er hatte offensichtlich auch Zugang zu irgendwelchen schriftlichen Berichten, weil es heißt ja auch im Vers 1, nachdem viele es unternommen haben, einen Bericht über die Tatsachen abzufassen. Also er war nicht der Erste, der das gemacht hat, sondern es gab schon viele schriftliche Berichte darüber, was Jesus getan hat. Und daher können wir davon ausgehen, dass der Lukas es wirklich ernst genommen hat. Er hatte eine akademische Ausbildung, er war Arzt und er hat diese Quellen da geprüft. Er hat es abgeglichen mit dem, was die Augenzeugen ihm berichtet haben. Er hat diese Berichte gelesen und hat dann das Lukas-Evangelium und die Apostelgeschichte niedergeschrieben. Aber das Lukas-Evangelium ist mehr als nur ein Bericht, mehr als nur eine gut recherchierte, mehr als ein gut recherchierter Bericht oder irgendwas anderes, sondern es ist inspiriertes Wort Gottes. Gott war letztlich der, der darüber gewacht hat, dass der Lukas das Richtige aufschreibt. Aber Gott hat bei dieser Inspiration der Heiligen Schrift, da hat er nicht den Verstand und das Wesen von den Menschen irgendwie ausgeschaltet, sondern er hat ihren Verstand, ihr Wesen und auch ihr Wissen benutzt, um seine Heilige Schrift niederschreiben zu lassen durch diese Menschen. So heißt zum Beispiel in 2. Timotheus 3, Vers 16, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Belehrung, zur Überlieferung, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Oder auch in 2. Petrus 1, Vers 21, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Und auch das glauben wir und glauben auch, dass Lukas das auch so geführt war von Gott, von Gottes Geist, auch wenn er schriftliche Berichte und Augenzeugenberichte hatte. Er hat das aufgeschrieben, was Gott letztlich wollte. Wer noch mehr von euch wissen will über die Exaktheit der Bibel, über die Überlieferung, über vielleicht vermeintliche Widersprüche, über die Entstehung, dem kann ich Bücher empfehlen. Zum Beispiel die Fakten des Glaubens von Josh McDowell, Buch mit über 1000 Seiten. Also ich sehe, das würde den Rahmen sprengen der Predigt, da jetzt heute noch näher darauf einzugehen, wie exakt wurde die Bibel überliefert und so. Josh McDowell, die Fakten des Glaubens. Oder die Bibel, Entstehung und Überlieferung von Neil R. Lightfoot. Deutlich kürzer, aber sicherlich auch gut zu lesen. Wir haben einige Exemplare hier in der Gemeinde stehen. Wenn ihr eins haben wollt, sprecht mich an. Auf jeden Fall halten wir heute Morgen fest, dass Gottes Wort zuverlässig ist, denn er hat es den Schreibern eingegeben. Nicht, weil der Lukas so gut recherchieren konnte, nicht, weil er Arzt war, sondern weil er von Gottes Geist geleitet wurde. Deswegen ist sein Wort auch zuverlässig, auch dieses Evangelium zuverlässig. Aber in Vers 5, da finden wir nochmal so einen Hinweis auf die Zuverlässigkeit der Bibel, denn da werden ganz exakte Angaben gemacht. Ganz exakte Angaben zu Zeiten und zu den Personen. In den Tagen des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester mit Namen Zacharias aus der Abteilung Abias, und seine Frau war von den Töchtern Aarons und ihr Name war Elisabeth. Also nichts, da ist nichts von, es war einmal vor langer Zeit, da lebte ein Mann irgendwo in Israel, sondern wird ganz konkret gesagt, wer es war und wann es war. Das sind überprüfbare Fakten für uns. Sicherlich 2000 Jahre später wird es etwas schwierig, das nochmal nachzuprüfen. Aber damals, als Lukas das Evangelium geschrieben hat, da konnte man das nachprüfen noch, ob das wirklich so war, welche Abteilung der Priester gerade dran war, am Tempel den Dienst zu tun. Und die Bibel, die ist eben voll von solchen exakten Angaben. Immer wieder finden wir solche ganz konkreten Angaben zu Zeiten und zu Personen. Und da sehen wir, die Bibel ist eben kein Märchenbuch, kein Legendenbuch, sondern sie ist voll von Tatsachen, von Fakten und von Berichten. Und ja, da wollen wir uns auch nichts anderes einreden lassen, auch wenn viele Leute das wegdiskutieren wollen. Natürlich, wenn die Bibel nicht mehr glaubwürdig ist, dann fällt der ganze Glaube dahin, dann hat auch Gott keinen Anspruch mehr auf unser Leben. Deswegen, ja, lassen wir uns das nicht nehmen. Gottes Wort ist Gottes Wort und so wie es dasteht, so glauben wir dran. Es gibt ein schönes Lied, da heißt es: Herr, dein Wort, die edle Gabe, dieses Gold erhalte mir, denn ich ziehe es aller Habe und dem größten Reichtum für. Wenn dein Wort nicht mehr soll gelten, worauf soll der Glaube ruhen? Mir ist nicht um 1000 Welten, aber um dein Wort zu tun. Und im neuen Jahr wollen wir ganz bewusst unser Vertrauen auf Gott und auf sein Wort setzen. Ja, das war der erste Punkt. Gottes Wort ist zuverlässig. Zweiter Punkt: Gottes Wort spricht in unser Leben. Lass es auch zu dir reden. Die Predigt heißt ja: Gott spricht wieder. Und warum heißt sie so? Weil wenn wir zum Beispiel die Bibel jetzt nehmen, von vorne nach hinten lesen, dann lesen wir als letztes Buch vom Alten Testament, lesen wir Maleachi, dann blättern wir eine Seite weiter und dann sind wir bei Matthäus im Neuen Testament. Und dieses eine Mal umblättern, was für uns nur eine Seite ist, das war in der Geschichte Israels, waren das 400 Jahre. Zwischen Altem Testament und Neuem Testament liegen 400 Jahre des Schweigens Gottes. Gott hat nach Maleachi 400 Jahre lang keinen Propheten mehr zu seinem Volk geschickt. Da war Stille. Und was wir jetzt hier lesen im Lukas-Evangelium, ist das erste uns überlieferte Reden Gottes wieder nach dieser langen Schweigezeit. Und Zacharias ist derjenige, dem sich Gott nach diesen über 400 Jahren wieder offenbart. Von Zacharias und von seiner Frau wird uns gesagt, dass sie beide gerecht vor Gott waren, dass sie in den Geboten untadelig wandelten. Das heißt nicht, dass sie sündlos waren, aber das heißt, dass sie die Gebote ernst nahmen. Also dass sie, wenn sie gesündigt hatten, dann auch zum Beispiel das vorgeschriebene Opfer brachten. Was interessant ist, im Vers 6 ist, dass da von ihnen zuerst gesagt wird, dass sie gerecht sind oder gerecht waren, und danach erst, dass sie untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen wandelten. Also sie waren nicht gerecht, weil sie sich an die Gebote hielten, sondern sie waren gerecht und hielten sich an die Gebote. Schon im Alten Testament, zur Zeit des Alten Testamentes und Gesetzes, kam es Gott nicht einfach auf das äußere Einhalten von Geboten an, sondern es kam ihm darauf an, dass das Herz dahinter stand. Es kam schon damals auf den Glauben an und nicht auf bloße religiöse Aktivität. In Habakuk 2, Vers 4, da steht: Der Gerechte aber wird aus seinem Glauben leben. Oder Hosea 6, Vers 6 sagt Gott: Denn an Liebe habe ich wohlgefallen und nicht am Opfer, an der Gotteserkenntnis mehr als an Brandopfern. Oder wenn ihr euch Hebräer 11 anschaut, da heißt es immer wieder: Durch Glauben, durch den Glauben, durch den Glauben. Und ich dürfte es mit aufschlagen, Hebräer 11, die Verse 32 und 33. Hebräer 11, 32 und 33 schreibt er: Und was soll ich noch sagen? Die Zeit würde mir ja fehlen, wenn ich erzählen wollte von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, die durch den Glauben Königreiche bezwangen, Gerechtigkeit wirkten, Verheißungen erlangten, die Rachen der Löwen verstopften. Durch den Glauben, schon damals. und heute erst recht. Also schon damals war es der Glaube, der die Menschen vor Gott gerecht gemacht hat. Und natürlich hat dieser Glaube dann auch seine Früchte, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Fast der ganze Jakobusbrief und auch Teile vom Hebräerbrief sprechen darüber, was der Glaube für Früchte bringen soll, wie wir uns verhalten sollen als Christen. Aber es ist der Glaube, der zählt. Und aus diesem Glauben wachsen dann die Früchte, von denen wir im Jakobusbrief und auch an vielen anderen Stellen vom Neuen Testament lesen können. Und auch Zacharias und Elisabeth konnten nur durch den Glauben gerecht werden. Und ihr Glaube hat sich dann wieder daran gezeigt, dass sie die Gebote Gottes ernst nahmen. Sie waren offen für das Reden Gottes. Und vielleicht kam der Engel Gottes gerade deswegen zu Zacharias, weil er wusste, dieser Mann glaubt an mich und er zeigt es auch dadurch, dass er meine Gebote ernst nimmt. Und den Zacharias hat dann das Los getroffen, in den Tempel zum Räuchern gehen zu dürfen. Damals gab es so viele Priester, dass es wahrscheinlich das einzige Mal im Leben von ihm war, dass er in den Tempel gehen durfte, um zu räuchern. Und während er im Tempel räuchert, betet draußen das Volk. Und dieses Räucheropfer, dieser Rauch, der aufstieg, das war ein Symbol für die Gebete des Volkes. Er war also praktisch in diesem Moment, als dieses Räucheropfer da aufging in Rauch, da war er sozusagen der Mittelpunkt der ganzen jüdischen Nation. Was auch ganz interessant ist, ist, dass das Lukas-Evangelium eigentlich mit Gebet anfängt. Also hier das Volk steht draußen vor dem Tempel und betet. Wenn ihr mal Lukas 24 aufschlagt, das letzte Kapitel, Lukas 24, die Verse 52 und 53, da sehen wir, dass das Lukas-Evangelium auch wieder mit Gebet beendet wird. Und sie warfen sich anbetend vor ihm nieder und kehrten nach Jerusalem zurück mit großer Freude. Und sie waren alle Zeit im Tempel und priesen und lobten Gott. Amen. Also das Lukas-Evangelium eingerahmt von Gebet am Anfang und am Ende. Und hier bei diesem Räuchern, während das Volk draußen betet, da erscheint dieser Engel dem Zacharias und Zacharias erschrickt. Genau dieselbe Reaktion finden wir später bei Maria, als der Engel zu ihr kommt, und auch bei den Hirten auf dem Feld, als die Engel zu ihnen kommen. Die Engel sind also nicht diese kleinen, süßen, nackten, pummeligen Figuren, die man gerne in der Barockzeit irgendwo hingemalt hat oder als Skulpturen hingestellt hat, sondern Engel sind Wesen, die Respekt einflößen. Scheint so, als ob sie wie von so einem Hauch von Heiligkeit umgeben wären. Und wenn die ins Leben eines Menschen treten, dann erschrickt man, weil man merkt, das ist eine andere Welt, die da auf mich zukommt. Bei Zacharias, bei Maria und auch bei den Hirten später, da brachten die Engel eine frohe Botschaft. Und da haben sie auch immer gesagt, fürchtet euch nicht. Aber am Ende der Zeit, da werden die Engel Gottes auch Gottes Gericht über die Welt bringen. Kann man in Offenbarung nachlesen, zum Beispiel in Kapitel 15 und 16, da sind es Engel, die diese sieben Zornschalen Gottes auf die Erde ausgießen. Also Engel sind Boten Gottes und sie können gute und auch gute Botschaften bringen oder auch Gericht bringen, auch schlechte Botschaften bringen. Auf jeden Fall sehen wir aber, dass mit Engeln nicht zu spaßen ist. Sie sind keine Wesen, über die wir als Menschen irgendwie verfügen könnten. Und deswegen finde ich es auch nicht richtig, wenn sich Christen, die eigentlich wissen, was Engel sind, dann solche kleinen Rauschgoldengel irgendwo hinstellen oder ihren Christbaum damit schmücken oder irgendwelche Engelfiguren sich aufmalen oder an die Wand hängen. Engel sind völlig anders, als wir sie uns so vorstellen. Dieser Engel, der jetzt zum Zacharias kommt, der redet mit ihm und sagt ihm, fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört worden und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Er sagt, fürchte dich nicht, denn dein Gebet ist erhört worden. Da sehen wir was von dem Glauben, den der Zacharias hatte oder wie sich dieser Glaube ausgewirkt hat. Er hat gebetet, er hat eine Beziehung zu Gott gepflegt. Und ja, wenn der Engel sagt, fürchte dich nicht, dein Gebet ist erhört worden, dann scheint uns auf den ersten Blick gleich klar, für was der Zacharias gebetet hat. Dafür, dass seine Frau doch noch schwanger wird. Aber es kann auch durchaus sein, dass Zacharias, wenn man diese 400 Jahre des Schweigen Gottes da auch berücksichtigt, die davor waren, dass dafür gebetet hat, dass Gott doch endlich wieder redet. Vielleicht hat er sogar dafür gebetet, dass Gott endlich den Messias schickt. Und da Johannes der Vorbote vom Messias war, da würde diese Annahme durchaus Sinn machen. Auf jeden Fall sehen wir hier bei dieser Begebenheit, dass Gott zu den Menschen redet, die ihn auch zu sich reden lassen. Der Zacharias hat sich an die Gebote gehalten. Er hat Gottes Offenbarung ernst genommen. Und jetzt bekommt der Zacharias auch eine ganz persönliche Botschaft von Gott. Es gibt ja manche Christen, die wollen eine ganz persönliche Führung von Gott. Sie wollen, dass Gott ihnen in einer bestimmten Entscheidung zeigt, was der richtige Weg ist. Sicherlich auch legitim, das zu wollen. Aber diese Christen sind oft nicht bereit, in dem, was Gott ihnen schon offenbart hat, auch seinen Weg zu gehen. Vielleicht sind sie nicht mal bereit, Gottes Wort regelmäßig zu sich sprechen zu lassen. Und dann ist die Frage, warum sollte Gott ihnen dann denn was Persönliches noch sagen, wenn sie nicht mal bereit sind, die allgemeine Offenbarung Gottes anzunehmen und sich daran zu halten? Wir haben sein Wort und wir wissen, es ist glaubwürdig. Lasst uns auch lesen und ernst nehmen. Wäre vielleicht ein guter Vorsatz fürs neue Jahr. Besser als mehr Sport zu machen. Gottes Wort verändert unser Leben. Lass Veränderung zu, so heißt der dritte Punkt. Und das, was der Engel dem Zacharias hier sagt, das ist eine ganz wunderbare Botschaft. Eine lebensverändernde Botschaft. Sie hat das Leben von Zacharias und Elisabeth völlig verändert, völlig auf den Kopf gestellt. Auf einmal war dann da, nach 9 Monaten ungefähr, ein kleines Kind da, das diese zwei Herrschaften in fortgeschrittenem Alter ziemlich sicher auf Trab gehalten hat. Aber dieser kleine Junge, dieser Johannes, der hat nicht nur das Leben von Elisabeth und Zacharias verändert, sondern auch die Geschichte des Volkes Israel. Wir lesen doch mal die Verse 14 bis 17. Und er wird dir Freude und Frohlocken bereiten, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird groß sein vor dem Herrn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken, und mit heiligem Geist wird er erfüllt werden, schon von Mutterleib an. Und viele von den Kindern Israels wird er zu dem Herrn, ihrem Gott, zurückführen. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, um die Herzen der Väter umzuwenden zu den Kindern, und die Ungehorsamen zur Gesinnung der Gerechten, um dem Herrn ein zugerüstetes Volk zu bereiten. Eine Besonderheit von Johannes war, dass er schon von Mutterleib an mit dem Heiligen Geist erfüllt war. Später haben dann auch seine Eltern diese verändernde Kraft erlebt. Beide wurden auch mit dem Heiligen Geist erfüllt. Im selben Kapitel noch, Verse 41 und 67, können wir es nachlesen, dass auch die Elisabeth und der Zacharias vom Heiligen Geist erfüllt wurden. Aber bei Johannes war es was ganz Besonderes. Er war noch im Mutterleib, als er schon den Heiligen Geist bekam. Bevor er überhaupt geboren wurde, hat Gott ihn schon erwählt. Und das erinnert ganz stark auch an den Jeremia, von dem wir aus Jeremia 1, Vers 5 wissen, dass auch er schon vor seiner Zeugung von Gott zum Propheten bestimmt war. Johannes war der Vorbote von Jesus und er hat die Menschen vorbereitet auf das Kommen des Messias. Er hat sie zur Buße gerufen, zur Umkehr. Und das völlig ohne Kompromisse, also er hat kein Blatt vor den Mund genommen. In Matthäus 3, Vers 7 und 8, da sagt er zu den Pharisäern: Schlangenbrut, wer hat euch eingeredet, ihr könntet dem zukünftigen Zorn entfliehen? So bringt nun Früchte, die der Buße würdig sind. Also sehr klare Worte. Oder dem damaligen Herrscher, Landesfürst Herodes, hat er gesagt, die Frau, die du da hast, die eigentlich von deinem Bruder ist, die darfst du gar nicht haben. Das ist nicht richtig, was du da machst. Also er hat die Missstände im Volk klar angesprochen. Und er hat sich nicht gescheut, irgendwo ja, vor weltlichen oder auch vor geistlichen Machthabern das klar zu sagen, was Gott möchte. Und das erinnert wieder, oder ja, in diesem Sinne war er dann auch einer, der in der Geist und der Kraft Elias unterwegs war. Weil Elia war nämlich damals im Alten Testament genauso. Er hat auch Missstände ganz klar angesprochen. Als der Ahab den Weinberg vom Nabal sich geraubt hat durch einen Mord am Nabal, hat er ihm das auch gesagt. Oder wenn er an das Gottesurteil auf dem Karmel denkt, da hat sich Elia mit den 450 Baalspriestern eingelassen und hat ihnen gezeigt, wer der wahre Gott ist, hat dem Volk gezeigt, wer der wahre Gott ist. Also hier ganz klare Parallelen zwischen Johannes und Elia. Und für den Zacharias, da hat diese Botschaft, die er gehört hat, auch eine sofortige Änderung mit sich gebracht. Er wurde nämlich stumm. Genau genommen nicht wegen der Botschaft, sondern weil er der Botschaft nicht geglaubt hat. Aber auf jeden Fall sehen wir hier, Gottes Wort verändert unser Leben. Aber gerade hier bei der Sache mit Zacharias, dass er stumm wird, da finde ich es auch schön zu sehen, dass Gott die Menschen nicht irgendwie nach Schema F behandelt. Zacharias glaubt dem Wort Gottes hier nicht und er wird dafür mit Stummheit bestraft. Im selben Kapitel, Lukas 1, finden wir nochmal eine Begebenheit, wo eine Person an der Botschaft Gottes zweifelt. Es ist Maria, die Mutter Jesu. Als ihr der Engel sagt, du wirst schwanger werden, da sagt sie, wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß. Und sie wird nicht bestraft dafür. Obwohl sie auch sagt, wie soll das funktionieren? Ganz ähnlich wie der Zacharias. Sondern sie bekommt eine Erklärung dafür. Und ich denke, daran sehen wir auch, dass Gott uns kennt und dass er weiß, was er von jedem von uns verlangen kann. Und von diesem altgedienten Priester, da fordert er natürlich mehr als von diesem jungen Mädchen, der Maria. Auch in Lukas 12, oder in Lukas heißt es, Kapitel 12, Vers 48, da heißt es, denn wem viel gegeben ist, bei dem wird man viel suchen. Und wem viel anvertraut ist, von dem wird man desto mehr fordern. Sicherlich kann es bei der Maria einfach auch ein Erschrecken gewesen sein, zu sagen, wie soll das funktionieren? Ich hatte ja noch nie irgendwo Geschlechtsverkehr. Wie soll ich denn schwanger werden? Wie soll das gehen? Soll ich mich der Unzucht hingeben oder wie? Dass es einfach so eine Reaktion war. Aber ich denke, wir sehen schon, Gott behandelt die Menschen auch unterschiedlich und weiß, was er von uns fordern kann und was nicht. Und wenn wir das, was der Engel in unserem Abschnitt hier in Vers 13 gesagt hat, denn dein Gebet ist erhört worden, wenn wir das so verstehen, dass der Zacharias für ein Kind gebetet hat, dann wird auch noch klarer, warum der Engel hier so reagiert und ihm mit Stummheit schlägt. Dann hat der Zacharias nämlich gebetet, ohne eigentlich noch wirklich an die Erhörung seiner Gebete zu glauben. Und da müssen wir uns, denke ich, auch prüfen, ob wir irgendwo auch so eine Gebetsroutine entwickelt haben. Vielleicht beten wir für was, weil man als Christ halt betet oder weil wir schon seit Jahren dafür beten, weil wir es uns zur Gewohnheit gemacht haben. Aber der Glaube, dass Gott dieses Gebet wirklich erhört, der ist eigentlich gar nicht mehr so da. Innerlich haben wir das Anliegen schon abgeschrieben, aber als guter Christ beten wir natürlich weiterhin dafür, weil wir ja treu sein wollen. Und da wünsche ich uns, dass wir da nicht so kleingläubig sind, sondern dass wir Gott wirklich vertrauen, dass wir wissen, Gott erhört Gebet. Und hier beim Zacharias, da haben wir das beste Beispiel dafür, dass Gott Gebet erhört, auch und vielleicht gerade dann, wenn die Erfüllung menschlich völlig unmöglich scheint. Ich wünsche uns als Gemeinde und auch jedem Einzelnen von uns, dass wir Gott mehr zutrauen, dass wir mit Zuversicht zu seinem Thron kommen. Als Zacharias dann später aus dem Tempel wieder rauskommt, da merken die Leute schnell, dass was anders ist, dass ja, er eine Erscheinung hatte und dass er nicht mehr reden kann. Aber obwohl er so verändert wurde, bleibt der Zacharias trotzdem weiter treu und tut seinen Dienst weiter im Tempel, bis dann die nächste Abteilung der Priester kommt und seine Abteilung ablöst und er nach Hause gehen kann. Und erst dann geht er nach Hause zu seiner Frau. Dann die Verse 24 und 25, da heißt es: Aber nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und sie verbarg sich 5 Monate und sprach: So hat der Herr an mir gehandelt in den Tagen, da er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen hinwegzunehmen. Jetzt, als der Zacharias nach Hause kommt, da wird seine Frau schwanger. Und diese Schwangerschaft, das war jetzt nichts Übernatürliches, wie es dann später bei der Maria sein wird, dass der Heilige Geist über die Maria kam, sondern das war einfach eheliche Liebe und Biologie bei den beiden. Natürlich war es dann ein Wunder Gottes, dass die Elisabeth schwanger werden konnte, weil sie eigentlich schon über dieses Alter hinaus war. Aber ja, alles andere war eben Biologie. Und jetzt bei dieser Sache ist uns klar, der Zacharias, der ging jetzt nicht heim, hat sich aufs Sofa gesetzt, die Zeitung aufgeschlagen, gesagt, jetzt bin ich mal gespannt, wie meine Frau denn schwanger werden soll, sondern er hat da auch aktiv dazu beigetragen. In dieser Sache ist uns das völlig klar, dass es so sein muss, aber in anderen Dingen, da verhalten wir uns manchmal so komisch. Da denken wir, ach ja, die Verheißung Gottes, die würde ja schon irgendwie erfüllen, ich setze mich jetzt mal hin und schaue ihm mal zu, wie er das macht. Aber die Verheißungen Gottes sind auch Herausforderungen an uns, keine Ruhekissen einfach. Wenn wir zum Beispiel in Offenbarung 7 lesen, dass eines Tages Menschen aus allen Nationen vor Gottes Thron stehen werden und ihn anbeten, dann können wir uns darüber freuen, natürlich. Aber dann müssen wir auch sagen, dann will ich auch dazu beitragen, dass diese Menschen mal vor seinem Thron stehen. Dann möchte ich auch hingehen und vielleicht ruft Gott den einen oder anderen von euch auch in ein anderes Land. Und ihr könnt mit dazu beitragen, dass Menschen aus allen Nationen eines Tages vor seinem Thron stehen. Also die Verheißungen Gottes fordern uns auch heraus, aktiv daran mitzuarbeiten. Allerdings müssen wir da wieder aufpassen, dass wir nicht zu fleischlichen Mitteln greifen, weil die Sarah, die Frau vom Abraham, die hat es damals so gemacht, dass sie der Verheißung Gottes mit fleischlichen Mitteln nachhelfen wollte. Sie hat Abraham dann ihre Magd Hagar zur Frau gegeben, um den verheißenen Sohn zu bekommen. Aber das war nicht der Weg Gottes, nicht der Weg, den Gott gehen wollte. Wir müssen also da auch aufpassen, dass wir auf der einen Seite nicht in Lethargie versinken und uns hinsetzen und sagen, ja, dann schauen wir mal, wie Gott das macht. Und auf der anderen Seite aber auch nicht in blinden Aktivismus verfallen, sondern dass wir wirklich auch schauen, Gott, was möchtest du, was ich tun soll? Zeig du mir die Werke, die du auch für mich vorbereitet hast. Gottes Wort will uns verändern. Und diese Veränderung ist nichts, was wir passiv über uns ergehen lassen sollen, sondern wir sind herausgefordert, auch diese Veränderung aktiv voranzutreiben. Ich fasse noch mal kurz zusammen, um was es heute Morgen ging. Gottes Wort ist zuverlässig, das haben wir gesehen in diesen ersten Versen von Lukas. Und deshalb wollen wir ihn auch zu uns sprechen lassen. Deshalb wollen wir sein Wort zu uns sprechen lassen. Und wenn wir es zu uns sprechen lassen, wenn wir drin lesen, dann sollen wir auch bereit sein, uns davon verändern zu lassen und diese Veränderung zuzulassen. Amen.